Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Einen schönen guten Abend wünscht Friedbert Meurer. Der Antrag auf Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu durch den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs stürzt Deutschland in ein echtes Dilemma. Es mag wohl noch einige Monate dauern, bis die Richter entscheiden, ob Netanyahu sozusagen per Steckbrief weltweit gesucht werden soll. Aber wenn es soweit ist, muss Deutschland Farbe bekennen. Steht man der israelischen Regierung bei, dann würde man den Strafgerichtshof, der doch als eine große Errungenschaft gilt, brüskieren und beschädigen. Unser erstes Thema gleich. In Frankfurt hat heute der Prozess gegen die der rechtsradikalen Verschwörung Angeklagten rund um Heinrich Prinz Reuß begonnen. Unser Thema ebenfalls. Und im Saarland werden die Flutschäden besichtigt und Trümmer beiseite geschafft. Im Hintergrund beleuchten wir dann ab 18.40 Uhr, wie gefährlich der Islamische Staat IS in Deutschland aktiv ist. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, will also Haftbefehle erwirken im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg gegen drei Anführer der Terrororganisation Hamas und gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Israels Netanyahu und seinen Verteidigungsminister. In Israel herrscht Empörung darüber, dass man mit Hamas gleichgesetzt werde. Das moniert auch das Auswärtige Amt in Berlin, sagt aber noch nichts zu der diplomatischen Zwickmühle, die jetzt droht. Stefan Detjen aus Berlin.
Knapp reagierte die Bundesregierung auf den Antrag des Chefanklägers beim Internationalen Strafgerichtshof. Das Gericht sei eine elementare Errungenschaft der Weltgemeinschaft, hieß es am Wochenende in einer schriftlichen Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Deutschland habe den Internationalen Strafgerichtshof immer unterstützt und respektiere seine Unabhängigkeit. Dann folgt eine kritische Anmerkung, die sich allerdings nicht auf die Substanz der Vorwürfe bezieht, sondern auf die gleichzeitige Beantragung von Haftbefehlen gegen die Hamas-Führung und Mitglieder der israelischen Regierungsspitze, einschließlich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dadurch, so das Auswärtige Amt, sei der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden.
Also man kann schon die israelische Kriegsführung der israelischen Regierung kritisch betrachten, das kann man.
Erklärt am Morgen im ARD-Fernsehen FDP-Generalsekretär Bijan Djosaray, fügt aber ebenfalls hinzu:
Eine solche Entscheidung, bei der Israel eine Demokratie gleichzeitig genannt wird mit Vertretern einer Terrororganisation, das finde ich außerordentlich problematisch.
Deutlicher in der Kritik des internationalen Chefanklägers ist der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart im Deutschlandfunk. In einem Kampf gegen eine Organisation wie die Hamas, die sich hinter zivilen Einrichtungen verschanze, sei das völkerrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit möglicherweise nicht immer eingehalten, gesteht auch Hart zu, meint aber:
Einzelne Verstöße und einzelne Kriegsverbrechen wird es vermutlich geben auf beiden Seiten in einem solchen Krieg. Ob sie systematisch angeordnet sind von oben und ob sie Teil der Kriegsführung sind, das ist ja der Vorwurf des Chefanklägers. Diesen Vorwurf, den kann ich aus meiner Kenntnis nicht bestätigen.
Der CDU-Politiker wirft dem Chefankläger ein selektives Vorgehen vor. Warum, so fragt Hart, gehe Karim Khan nicht gegen andere vor, denen evidente Verbrechen gegen das Völkerrecht vorgeworfen würde?
Assad in der Nachbarschaft hat auf seine eigene Bevölkerung Chemiewaffen, Chemiebomben abgeworfen. Haben wir eine Anklage gegen Assad vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder gar einen Haftbefehl?
Im Fall Syriens allerdings ist die Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs, anders als im Fall der palästinensischen Gebete, nicht gegeben, weil Syrien dem römischen Statut über die Einrichtung des Gerichts nicht beigetreten ist. Im Fall Venezuelas, den Hart als weiteres Beispiel nennt, hat der Chefankläger erst vor kurzem eine umfassende Untersuchung von Vorwürfen eingeleitet. Auch im Fall der Hamas-Führung und der israelischen Regierungsmitglieder ist dem Antrag des Chefanklägers eine Untersuchung vor Ort vorangegangen. Khan hatte dazu sowohl mit Überlebenden der Hamas-Massaker und Angehörigen in Israel als auch mit Ärzten, technischen Experten und Vertretern von Hilfsorganisationen im Gazastreifen gesprochen. Die Anträge auf Erlass von Haftbefehlen werden jetzt von den Richterinnen und Richtern des Internationalen Strafgerichts geprüft. Folgen sie dem Antrag, sind alle Unterzeichnerstaaten des römischen Statuts, also auch Deutschland, verpflichtet, die Beschuldigten festzunehmen. Benjamin Netanyahu müsste bei einem Besuch in Deutschland mit seiner Verhaftung und Überstellung an das Gericht in Den Haag rechnen.
Stefan Detjen, soweit aus Berlin. Netanyahu also zu verhaften, wenn er deutschen oder europäischen Boden betreten sollte, Diese Vorstellung alarmierte auch die Partner Deutschlands. Washington stellt sich klar hinter die israelische Regierung. Man hat es aber auch leichter, denn die USA sind nicht Vertragsstaat beim Internationalen Strafgerichtshof. Die Länder der Europäischen Union dagegen schon. Und Frankreich stellte sich heute klar hinter den Strafgerichtshof. Sabrina Fritz berichtet aus Brüssel.
Die EU-Kommission versucht, Ruhe in die aufgeregte Debatte zu bringen. Ein Sprecher betonte die Unabhängigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag. Einige Europaministerinnen und Minister, die heute in Brüssel tagen, versuchen auf Zeit zu spielen. Die Entscheidung sei ja noch gar nicht gefallen, so die österreichische Europaministerin Etzdaler. Der Antrag auf Haftbefehl für den israelischen Regierungschef und gesuchte Hamas-Terroristen war jedenfalls ein großes außenpolitisches Thema heute in Brüssel. Es hat den Riss in der europäischen Nahostpolitik wieder sichtbar gemacht. So haben Irland, Frankreich und Spanien die Unabhängigkeit des Gerichtes betont. Deutschland und Ungarn haben dagegen die Entscheidung des obersten Staatsanwaltes kritisiert. Ungarn selbst hat auch den Strafgerichtshof nicht anerkannt. Egal ob Waffenpause, Unterstützung von Hilfsorganisationen oder die Anerkennung eines Palästinenserstaates, beim Thema Nahost findet die EU erneut keine gemeinsame Haltung.
Sabrina Fritz aus Brüssel. Im Iran herrscht eine 5-tägige Staatstrauer für Staatspräsident Ibrahim Raisi. Er war bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommen. Die Umstände sind allerdings noch nicht ganz klar. Die Staatstrauer ist von oben verordnet. Andere im Land jubeln dagegen über seinen Tod, denn der Präsident war ein Hardliner. Er hat führend mit die Opposition brutal unterdrückt. Uwe Lüb über die Ereignisse im Iran.
Tausende Menschen säumen die Straßen von Tabriz. Sie drängen sich rund um einen großen Lastwagen. Darin sind die Leichen der Opfer des Hubschrauberabsturzes vom Sonntag aufgebahrt. Präsident Raisi, Außenminister Amir Abdollahian und 7 weitere Menschen kamen dabei ums Leben. Eine Untersuchungskommission soll nun die Ursache des Absturzes herausfinden. Unter den Getöteten war auch der oberste Prediger von Tabriz. Er war in seiner Stadt sehr beliebt. Viele Menschen dürften seinetwegen an der Trauerzeremonie teilnehmen. Beobachter sagen, die iranischen Kamerateams versuchten, den Eindruck einer besonders großen Menschenmenge zu erzeugen. Das staatliche Fernsehen berichtet live. Davor laufen immer wieder Bilder von Angehörigen der Getöteten. Einer von ihnen war der Chef der Leibwächter, die Raisi begleitet haben. Sein Vater erzählt mit tränenerstickter Stimme:
Am Abend, bevor er mit Raisi flog, kam er noch einmal zu uns nach Hause. Er saß 20, 30 Minuten und ging. Dann kam er noch einmal zurück, umarmte seine Mutter und küsste ihre Füße. Es war, als hätte er gewusst, dass es der letzte Abschied ist.
Der Trauerzeremonie in Tabriz folgt eine weitere in der religiösen Hochburg Qom. Die sterblichen Überreste der Getöteten werden anschließend nach Teheran übergeführt, der Leichnam Raisis später in seiner Heimatstadt Mashhad beigesetzt. Zu einer Gedenkveranstaltung am Mittwoch in der großen Imam Khomeini-Moschee in Teheran werden hochrangige ausländische Delegationen erwartet. Ob Staats- und Regierungschefs und wenn ja, aus welchen Ländern daran teilnehmen, ist noch unklar. Das öffentliche Leben wird am Mittwoch stillstehen. In der Hauptstadt Teheran verläuft es heute, am zweiten Tag nach dem Tod Raisis, weitgehend normal. Zwar gilt eine 5-tägige Staatstrauer, doch viele Menschen nehmen kaum Anteil. Einige haben sogar ihre Freude über den Tod Raisis ausgedrückt. Fortan müssen sie jedoch damit rechnen, festgenommen zu werden, zum Beispiel wenn sie ihre Freude im Internet ausdrücken. Hinter den Kulissen dürfte trotz der Staatstrauer schon die Suche nach einem Nachfolger Raisis eingesetzt haben. Das Regime steht unter dem Druck, den Tod Raisis schnell zu überwinden, meint die Nahost-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Azadeh Samirirat, im Deutschlandfunk.
Und jetzt versucht man natürlich so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukommen. Man will nicht, dass der Anschein von Kontrollverlust entsteht. Man hat jetzt auch sehr schnell schon Neuwahlen anberaumt.
Wer für Raisis Nachfolge kandidieren wird, ist noch unklar. Raisi galt als wahrscheinlicher Nachfolger des obersten Führers des Landes, Khamenei. Nun könnte sich Khamenei gezwungen sehen, den politischen Raum für andere konservative Kräfte zu öffnen, meint Samirirat. Denn nach Raisi sei noch kein anderer deutlicher, klarer Hardliner in Sicht. Ein Reformer werde es aber dennoch nicht schaffen, Raisi nachzufolgen.
Uwe Lob Uwe Lüb nach dem Tod des iranischen Staatspräsidenten. Die Ukraine wird nicht nur an der Front von Russland angegriffen. Schwer zu schaffen machen dem Land auch die Attacken auf die Infrastruktur. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich heute vor Ort die Schäden anschauen können. Zum Beispiel ein Kraftwerk, das die Hauptstadt mit Strom und Wärme beliefert. Helfen würden der Ukraine da mehr Luftabwehrraketen. Das sieht auch Baerbock so. Aber selbst NATO-Einheiten den Luftraum der Ukraine schützen zu lassen, so weit geht Berlin nicht. Andrea Beer über den Besuch der Außenministerin in Kiew.
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba sagte die Grünen-Politikerin:
Jedes Zaudern und jedes Zögern bei der Unterstützung der Ukraine kostet das Leben unschuldiger Menschen.
Sie könne die 45 Sekunden nicht vergessen, die Menschen in Kharkiv hätten, um sich bei russischen Angriffen in einen Schutzraum retten zu können, so Baerbock mit Blick auf ihren Besuch in der geschundenen Metropole im Osten im Januar vergangenen Jahres. Deutschland unterstütze die Ukraine, solange es nötig sei, so Baerbock. Sie merkte jedoch an, dass der russische Angriff aus der internationalen und deutschen Aufmerksamkeit zu rutschen drohe.
Allen muss klar sein, was hier passiert. Es ist eine Ausweitung des Krieges, nicht nur in der Fläche, sondern in der Art und Weise. Es ist die Ausweitung des Krieges auf alle Lebensadern dieses freien Landes.
Mit Blick auf die anstehende Friedenskonferenz Mitte Juni in der Schweiz, sagte Baerbock, Deutschland unterstütze diese Initiative aus Kiew. Bundeskanzler Olaf Scholz werde an der Konferenz teilnehmen. Das Treffen in Bürgenstock nahe Luzern sei das zurzeit wichtigste internationale Ereignis, ergänzte Außenminister Dmytro Kuleba. Auch er betonte mehrfach, sein Land brauche dringend mehr Flugabwehrsysteme. Es gäbe zudem keine rechtlichen, sicherheitstechnischen oder moralischen Gründe, die dem Abschuss russischer Raketen über der Ukraine oder von ihrem Territorium aus im Wege stünden. Wir haben über die konkreten weiteren Schritte gesprochen, die wir machen, um die Lieferung neuer Flugabwehrkomplexe aus anderen Ländern der Welt zu beschleunigen. Man darf nie vergessen, dass jede russische Rakete, die aus Russland in die Ukraine fliegt, auch in Richtung EU fliegt. Und jeder in Europa sollte sich ehrlich sagen, wenn Russland jetzt nicht gestoppt wird, dann werden seine Raketen früher oder später weiterfliegen. Es gibt nur einen Weg, dies zu verhindern: die Ukraine mit allem versorgen, was sie braucht, um die russische Aggression zu stoppen. Indes geht der russische Angriffskrieg unerbittlich weiter. Nicht nur in den Regionen Kharkiv oder Sumy, unter anderem auch im Gebiet Donetsk im Donbass, bleibt die militärische Lage aus ukrainischer Sicht an vielen Orten schwierig. Russische Drohnen kommen in Scharen und bereiten ukrainischen Stellungen große Probleme. Auch bei den Kämpfen um den strategisch wichtigen Ort Chassifian im Gebiet Donetsk.
Andrea Beer soweit aus Kiew. In Frankfurt am Main hat heute vor dem Oberlandesgericht der Prozess begonnen gegen Heinrich Prinz Reuß und andere Angeklagte. Der Vorwurf lautet ja: Planung eines Umsturzes gegen die Bundesrepublik Deutschland. Als die Fahnder damals in ihrer Razzia zuschlugen, hielt mancher das für einen Witz. Unter Führung eines über 70-jährigen Adligen soll ein Putsch geplant worden sein. Aber die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Das sind keine Spinner, es geht um rechtsradikalen Terrorismus. Frank Angermund aus Frankfurt.
Vor einer grauen Metall-Leichtbauhalle in Frankfurt-Sossenheim bildet sich eine lange Schlange. Die Halle ist gesichert mit Metallzäunen und NATO-Stacheldraht. Überall stehen Polizisten. Pressevertreter, Schaulustige, Angehörige und Anhänger von 9 Angeklagten wollen in die Halle. Denn in der Leichtbauhalle befindet sich ein Gerichtssaal des Frankfurter Oberlandesgerichts. Dort müssen sich die 9 Angeklagten verantworten. Sie sollen der Reichsbürgerszene angehören und eine terroristische Gruppierung gegründet haben, sagt Bundesanwalt Kai Lohse.
Nach unserer Überzeugung, wie sie in der Anklage dargelegt haben, war diese Vereinigung darauf ausgerichtet, gewaltsam einen politischen Umsturz in Deutschland herbeizuführen.
Der Prozess beginnt mit einer Stunde Verspätung, da die Anwälte noch mit ihren Mandanten sprechen müssen. Dann folgt der Versuch, eine Flut von Anträgen zu stellen. Unter anderem soll der Prozess aufgezeichnet werden und der vorsitzende Richter soll abgelehnt werden. Kritisiert wird auch, dass der Prozess von der Bundesanwaltschaft aufgeteilt wurde. Andere Mitglieder der Gruppierung müssen sich in Stuttgart und München verantworten. Dazu der Anwalt des mutmaßlichen Rädelsführers Prinz Reuß, Hans-Otto Sieg.
dass hier drei Prozesse stattfinden über dieselbe Tat mit dem möglichen Ergebnis, drei verschiedenen Ergebnissen kommen könnten. Das soll eigentlich nach unserem Rechtssystem nicht passieren.
Die Bundesanwaltschaft verliest 64 Seiten der insgesamt über 600 Seiten langen Anklageschrift. Darin wird den Angeklagten vorgeworfen, einen Umsturz geplant zu haben. Demnach wollten sie den Bundestag mit Waffen stürmen. Das Gebäude hatten sie mit Hilfe einer AfD-Abgeordneten ausgekundschaftet. Außerdem sollen sie Heimatschutzkompanien gegründet und versucht haben, hochrangige Soldaten anzuwerben. Zudem sollen sie ein Kabinett für eine mögliche Übergangsregierung gebildet haben. Nochmal Bundesanwalt Kai Lohse.
Es ist ja in der Anklageverlesung einiges dargestellt worden an Planungen, an Waffenbeschaffungen, an Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Schießtraining, Vorbereitung, Rekrutierung von einer sehr großen Anzahl von Personen. Ich könnte diese Auflistung sicherlich fortsetzen, aber ich will es mal bei den Stichworten auch belassen.
Skurril mutet es an, dass die Angeklagten an einen Deep State geglaubt haben sollen. Eine geheime Staatsmacht, die in unterirdischen Tunneln entführten Kindern Blut für Verjüngungskuren entnimmt. Der Prozess mit über 260 Zeugen hat eine Dimension, die das Frankfurter Oberlandesgericht noch nicht erlebt hat, sagt OLG-Sprecherin Gundula Fehns-Böhr.
Wir verfügen nicht über einen Saal, der von den Sicherheitsvorkehrungen, die erforderlich sind, und auch von der Personengröße geeignet gewesen wäre, dieses Verfahren angemessen durchzuführen.
Deshalb wurde in Frankfurt-Sossenheim die Leichtbauhalle errichtet, in der am nächsten Prozesstag auch Aussagen von den Angeklagten erwartet werden.
Frank Angermund aus Frankfurt am Main. Wie kommen Menschen im Jahr 2023/24 auf die Idee, einen Putsch in Deutschland zu planen, Waffen zu horten und Geld zu sammeln? Im postfaktischen Zeitalter scheint alles möglich. Die Reichsbürger sind danach nur eine Ausprägung, wie tief Hass und Wut in unserer Gesellschaft sitzen. Bundesinnenministerium und BKA präsentierten heute Zahlen, wie sehr die politisch motivierte Gewalt in Deutschland insgesamt zugenommen hat. Katharina Hamburger.
2023 ist die Zahl der Delikte im Bereich der politisch motivierten Kriminalität im Vergleich zu 2022 um fast 2%, von rund 59.000 auf über 60.000 gestiegen. Die Innenministerin spricht von einem neuen Höchststand.
Das sind Taten, die sich gegen unsere offene und freiheitliche Gesellschaft richten. Es sind Taten, die sich vielfach gegen die Menschenwürde richten und gegen unsere Demokratie.
So Nancy Faeser. Die meisten Delikte kommen nach wie vor aus dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts. 2022 wurden rund 23.500 Taten diesem Bereich zugeordnet. 2023 waren es fast 1.500 mehr. Ein Anstieg von 23%. Einen Anstieg gab es aber auch in allen anderen Phänomenbereichen, außer bei Straftaten, die sich keiner der Kategorien, es handelt sich hier zum Beispiel um Delikte, die sich gegen die Corona-Politik richteten, zuordnen ließen. So waren es bei den Taten aus dem linken Spektrum rund 11% mehr. Die meisten Straftaten im Zusammenhang mit Klima- und Umweltpolitik fallen zum Beispiel in diesen Bereich. Um ein Drittel mehr Straftaten wurde dem Bereich der sogenannten ausländischen Ideologie zugeordnet. Besonders auffällig ein Plus von über 200% bei den Delikten, bei denen man von einer religiösen Ideologie, also zum Beispiel Islamismus, ausgeht. In absoluten Zahlen ein Anstieg von knapp 500 Delikten 2022 auf 1.400 im vergangenen Jahr. Schaut man auf alle Straftaten, so machen Propagandadelikte mit fast 20.000 Fällen ein Drittel aus. Insgesamt 21% mehr als noch 2022. Der Großteil wird dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. An zweiter Stelle folgt dann die Sachbeschädigung mit über etwas mehr als 9.000 Fällen. Ein Anstieg von rund 17%. Hier sind die meisten Fälle den Phänomenbereichen links und ausländische Ideologie zugeordnet worden. Besonders angestiegen sind, nämlich jeweils um über 60%, die Zahlen im Bereich Volksverhetzung, überwiegend aus dem Phänomenbereich rechts, und bei den politisch motivierten Straftaten, die im oder über das Internet begangen werden. Zurückgegangen ist wiederum die Zahl der Gewalttaten um fast 12%. Vor allem aber, weil es deutlich weniger Delikte im Bereich der nicht einer der großen Kategorien zuzuordnenden Taten gab. In allen anderen Feldern gibt es einen Anstieg. Die meisten der Gewalttaten in absoluten Zahlen werden dem Rechtsextremismus zugeordnet. 714 Personen sind durch solche Taten verletzt worden.
Allein 41% aller Opfer sind von rechtsmotivierten Tätern verletzt worden. In keinem anderen Bereich, wiederhole das, in keinem anderen Bereich ist die Opferzahl so hoch.
So Innenministerin Faeser.
Katharina Hamburger mit neuen Zahlen zu politisch motivierter Gewalt in Deutschland. Die EU will härter gegen die illegale Migration vorgehen. Eine Maßnahme sieht vor, mit Mittelmeeranrainerstaaten wie zum Beispiel Tunesien Abkommen abzuschließen. Die Staaten erhalten Geld, um im Gegenzug gegen Schleuser vorzugehen oder auch aktiv selbst etwas für Flüchtlinge zu tun. Eine Recherche deutscher Zeitungen wirft heute der EU vor, mit dem Geld werden Flüchtlinge zurück in die Wüste gebracht und sich selbst überlassen. Was sagt jetzt die EU dazu? Klaus Reimer aus Brüssel.
Die Vorwürfe gegen die EU-Kommission sind massiv, doch Antworten auf die entscheidenden Fragen gab es heute in Brüssel nicht. Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt gehört zu den deutlichsten Kritikern der EU-Migrationsabkommen. Er zweifelt keinen Moment an den Ergebnissen der Recherche. Erschreckend, aber leider nicht überraschend, so Marquardt zum Deutschlandfunk.
Man möchte um jeden Preis die Zahl der Migration nach Europa verringern und ist dafür eben auch bereit, den Tod von Menschen in Kauf zu nehmen. Das ist natürlich moralisch verwahrlost, aber eben das, was wir in der EU seit geraumer Zeit erleben.
In der täglichen Pressekonferenz der Kommission wurde das Thema von Seiten des Sprechers Erik Mamer gar nicht erwähnt. Journalisten wiederum fragten sofort und mehrfach nach einer Reaktion auf die Vorwürfe, insbesondere ob der EU-Kommission bekannt sei, dass Flüchtlinge, vor allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe, in Marokko, Tunesien oder Mauretanien ohne jedwede Prüfung aufgegriffen und in der Wüste ausgesetzt werden. Kommissionssprecherin Anna Pisonero.
We are trying to work with partners on the ground to try to improve the situation and this is what we will continue to do because what we're trying to do is improve the situation also for migrants and refugees on the ground.
Wir arbeiten mit unseren Partnern vor Ort, um die Situation zu verbessern, denn es geht uns letztendlich um das Wohl der Migranten, sagte sie. Kein Wort zum Vorwurf, der Kommission sei die menschenrechtswidrige Praxis der Aussetzung von Flüchtlingen bekannt. Auch vom Sprecher Ursula von der Leyen's Erik Mamer nicht. Nur so viel. Die Präsidentin wird niemals einen rechtswidrigen Umgang mit Migranten unterstützen, so Erik Mamer. Die EU investiert Milliarden in Abkommen mit Staaten wie Tunesien und Mauretanien, auch um die Zahl von Migranten in Europa zu reduzieren.
Klaus Reimer berichtete aus Brüssel. Im Saarland herrschte über das Pfingstwochenende Hochwasser wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In vielen Gemeinden und Städten herrschte Land unter. Sogar die Stadtautobahn in Saarbrücken stand unter Wasser. Ausgelöst worden war die Katastrophe durch massiv anhaltenden Regen. Jetzt wird vorsichtig aufgeräumt. Patrick Wirmer berichtet aus dem Saarland.
In Saarbrücken hat sich die Saar mittlerweile wieder in ihr Bett zurückgezogen. Doch ein Berg aus Schlamm blockiert immer noch die parallel verlaufende Stadtautobahn, die wichtigste Verkehrsader des Saarlandes. Mit Hochdruck versucht die Straßenreinigung, den Haufen in die Saar zu spülen.
Sollte die Witterung mitspielen und nicht weiterer Regen die Saar wieder zum Überlaufen bringen, wollen wir die A620 in Saarbrücken am Donnerstagabend wieder öffnen.
Sagt Klaus Kossock, Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH. Denn seit dem Morgen regnet es im Saarland wieder ununterbrochen. Auch wenn die Regenmenge deutlich geringer ausfällt als noch am vergangenen Freitag, als bis zu 120 Liter pro Quadratmeter herunterkamen, blicken viele Saarländer in diesen Stunden gebannt auf die Pegel der Flüsse Saar, Nied, Prims und Blies.
Die Böden nehmen nichts mehr auf, das Ganze fließt schon in die Gewässer. Entsprechend werden die Pegel auch reagieren, vor allem die Nebenflüsse, kleineren Bäche auch können da ein bisschen stärker reagieren. An der Saar wird vielleicht die Meldestufe 1 nochmal überschritten. An der unteren Blies ist eine Überschreitung der Meldestufe 2 nicht ausgeschlossen, aber ansonsten dürfte nicht allzu viel passieren. Bei den meisten werden die Pegel einfach etwas langsamer sinken. Insgesamt wird sich die Hochwasserlage nicht spürbar verschärfen, saarlandweit.
Sagt ARD-Wetterexperte Tim Steger. Zwar sind die amtlichen Gefahrenmeldungen am frühen Nachmittag wieder aufgehoben worden, die Rettungskräfte bleiben aber alarmbereit. Seit Freitag sind 10.000 Einsatzkräfte auch aus anderen Bundesländern im Saarland aktiv. Hinzu kommen tausende Menschen, die privat helfen, indem sie etwa Kellerräume der Nachbarn ausräumen oder Bautrockner und andere Baugeräte zur Verfügung stellen. Diese Solidarität ist auch in Blieskastel sichtbar. In der Altstadt des malerischen Barockstädtchens stand das Wasser rund einen Meter hoch und lief unter anderem in das Requisitenlager dieser Fotografin.
Also wir sind jetzt dran, den Rest sauber zu machen und aufzuräumen. Die Garage war natürlich vollkommen unter Wasser. Alles an Dekoartikel kaputt. Mein Glück ist, dass wir in der ersten Etage sind, im Gegensatz zu meinen Kollegen, die natürlich dies härter getroffen hat. Deshalb sind wir jetzt nur mit Schlamm und Aufräumarbeiten unterwegs.
Härter getroffen hat es da die Apotheke ein paar Meter weiter. 40 Zentimeter hoch stand das Wasser in den Geschäftsräumen. Mit Bautrocknern kämpft die Apothekerin nun gegen die Feuchtigkeit. Gegenüber auf dem Rathausplatz stehen mehrere Greifbagger. Sie schaufeln Berge an Sperrmüll in LKW-große Bauschuttcontainer. Die Höhe des Schadens hier und im Rest des Saarlandes ist noch nicht abzuschätzen. Der saarländische Innenminister Reinhold Joost geht davon aus, dass sich die Investitionen in die Starkregenvorsorge seit dem Jahrhunderthochwasser 1993 ausgezahlt haben.
Was wir aber auch wissen, ist, dass wir an Material und Personal schon gut nachgesteuert haben, aber auch hier noch nachsteuern müssen. Das beginnt bei Fahrzeugen, beispielsweise Unimox, die auch in etwas höher stehenden Gewässersituationen durchkommen, genauso wie eventuell Boote oder und auch Sandsäckabfüllanlagen, die dann helfen, das Material vor Ort vorzuhalten, das wir brauchen, bis hin zu Hochleistungspumpen, die zurzeit in der Regel, wenn überhaupt, nur das THW vorhält.
Joost hat außerdem angekündigt, finanzielle Hilfen für Betroffene auf den Weg zu bringen.
Patrick Wirmer zum Hochwasser im Saarland und den Aufräumarbeiten. Zum Sport. In gut 3 Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und seitdem Toni Kroos ins deutsche Team zurückgekehrt ist, herrscht Optimismus. Es könnte wieder ein Sommermärchen werden. Toni Kroos selbst hat heute jetzt überraschend mitgeteilt, nach der EM ist Schluss, nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern auch überhaupt, auch bei Real Madrid will er aufhören. Christian von Stülpnagel aus der Sportredaktion. Warum macht der Mann Schluss zu einem Zeitpunkt, wo er in Topform ist?
Ja, der Mann ist erst 34 und manche sagen, er spielt jetzt gerade den besten Fußball seiner Karriere. Es gibt Leute, die sagen, er sollte in diesem Jahr doch bitteschön der Weltfußballer werden. Er sagt, für ihn ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt, eben weil er jetzt gerade auf einem Höhepunkt ist. Er hat keinen Spaß mehr am Fußball, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern er hat so viel Spaß wie nie, aber er hat Angst, dass er sonst den perfekten Zeitpunkt verpasst. Das sagt er zumindest in seinem Podcast, wo er den Rücktritt heute angekündigt hat.
Ich wollte nie das Gefühl haben, am Ende, dass, keine Ahnung, der Verein, die Fans, die Leute drumherum mir sagen müssen, so jetzt reicht's. Oder dass ich dann noch hier 2-3 Jahre auf der Bank sitze. Das hatte ich immer das Gefühl, wäre der Karriere irgendwie nicht würdig. Und da bin ich wirklich ziemlich froh und glücklich und auch ein ganz kleines bisschen stolz, dass ich all diese Sachen abwenden konnte.
Also lieber mit einer richtig guten Leistung aufhören, als die Karriere einfach noch so ein bisschen austrudeln zu lassen. Das gelingt ihm eben. Bei Real ist er noch ein elementarer Spieler. Groß hat aber auch betont, der Fußball ist super zeitraubend. Es sind sehr viele Reisen zu den Spielen. Und diese Zeit, die möchte er dann in Zukunft doch lieber mit der Familie verbringen. Also er zeigt auch, Fußball ist nicht alles bei ihm im Leben.
Also die Alternative wäre gewesen, hätte bei Real noch weiterspielen können, hätte einen anderen Verein wählen können. Wenn er jetzt komplett mit dem Fußball aufhört, was will er machen? Was kommt für ihn?
Also ich kann alle Fans vom FC Bayern jetzt vielleicht ein bisschen die Hoffnung rauben. Es ist bisher noch nichts bekannt, dass er jetzt anfängt, wie Xabi Alonso Trainer zu werden und vielleicht in ein paar Jahren den FC Bayern übernimmt. In die Richtung ist tatsächlich noch gar nichts bekannt. Aber erstmal hat er ja auch noch einiges vor. Er möchte jetzt mit Real Madrid die Champions League noch gewinnen. Am 1. Juni steht er da ja im Finale gegen Dortmund und im Sommer eben auch Europameister werden mit Deutschland im eigenen Land. Das ist die Silberware, die er jetzt gern noch mitbringen will, sagt er im Podcast. Er ist aber auch jetzt schon aktiv. Er plant gerade sein eigenes Fußball Format, die Icon League, die jetzt im Sommer starten soll. Und er investiert auch schon länger in verschiedene Startups. Langweilig wird ihm also auf keinen Fall.
Es kommt einem ein wenig in den Sinn, weil am Sonntag Jürgen Klopp sich verabschiedet hat in Liverpool als viel umjubelter Trainer. Auch ein wenig auf dem Höhepunkt. Er ist ja nicht entlassen worden. Klopp, ist es jetzt, ich will nicht sagen Mode geworden, dass man wirklich sagt, zu einem Top-Moment, dann wenn es eigentlich brillant läuft, dann höre ich auf.
Könnte man zumindest sagen. Also es gibt ja auch genau die Gegenbeispiele, die derzeit immer noch unterwegs sind. Wenn wir an Cristiano Ronaldo denken, der spielt in Saudi-Arabien, aber wirklich viel bekommt man von dem eigentlich nicht mehr mit. Da ist es vielleicht doch ein bisschen schlauer, so wie Toni Kroos jetzt zu sagen, auf dem Höhepunkt der Karriere hört er auf. In Madrid, da verneigt man sich auf jeden Fall. Oder in Spanien insgesamt verneigt man sich vor dieser Entscheidung. Marca, die große Sportzeitung in Spanien, die schreibt, die Fußballwelt ist unter Schock. Madrid spricht von einer Legende, die den Verein verlässt. Und ja, selbst der schon angesprochene Cristiano Ronaldo, der hat heute gesagt, es war eine Ehre, mit Groß auf dem Feld gestanden zu sein. Das heißt, das wird ja, großer Respekt gezollt, diese Entscheidung jetzt auf dem Höhepunkt abzutreten.
Toni Kroos will aufhören nach der Fußball-Europameisterschaft. Dankeschön, Christian von Stülpnagel. Bleibt mir noch der Hinweis nach dem Hintergrund der Nachrichten unserer Kommentare ab 19:05 unter anderem zum beantragten Haftbefehl für den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Danke fürs Zuhören, sagt Friedrich Meurer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.